Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Börse at Home Session. Übrigens eine Jubiläumsausgabe. Wir haben nämlich damit exakt vor drei Jahren angefangen, zu Beginn der Pandemie. Und genauso wie sich in diesen drei Jahren der Markt verändert hat, so ist auch ein Thema, über das wir heute sprechen wollen, wieder durchaus spannender geworden nach den 15 Jahren anhaltende Hosse, nämlich das Trading, also das wirklich kurzfristig agierende, spekulativ orientierte Kaufen und Verkaufen. Und darüber sprechen wir heute mit einem, der sich wirklich auskennt, nämlich Robert Abend, Gründer und Vorstand von Stock3 AG, seit kurzem auch an der Börse notiert selbst. Und ich kenne Robert ungefähr schon so lange, wie ich selbst für die Börse arbeite, also aus dem letzten Jahrtausend. Und es freut mich sehr, dass er heute hier unser Gast ist. Und würde mal direkt damit anfangen. Robert, du beschäftigst dich ja schon sehr, sehr lange mit dem Thema. Wie genau und wie ist es losgegangen?
Also bei mir persönlich, erstmal schön, dass ich da sein kann und schön, dass du mich gleich mal so alt gemacht hast. Ne? Ich persönlich beschäftige mich wirklich schon seit dem Studium mit Börse und das ist wirklich schon einige Jährchen her. Das war damals noch zu Anfang neuer Marktzeiten. Damals war das Anlegen auch noch einfach oder auch das Traden einfach. Man hat Aktien gekauft und die liefen alle nach oben. Gibt es ja immer wieder so Phasen, in denen das so passiert. Hab damals während dem Studium dann auch noch mit Partnern eben die jetzige Firma, damals noch Börse.go AG gegründet, jetzt umfirmiert in Stock3 AG, wie du schon erwähnt hast. Und mich hat von Anfang an fasziniert, dass die Börse im Endeffekt das Spiegelbild der Welt ist. Und alle Einflüsse weltweit, ob es Geopolitik ist, ob es neue Megatrends sind, wie mal Biotech oder 3D-Druck etc., alles eskaliert sich an der Börse, in den Aktienkursen, in den Indizes. Und ob Länder gesund sind oder nicht, ob Währungen gesund sind oder nicht, Rohstoffe etc., das ist alles ein großes Zusammenspiel. Und das hat mich schon immer, immer fasziniert. Und drum komme ich eigentlich aus der Ecke Anlage. Ja, jetzt heute sprechen wir über das Trading. Das Trading ist auch von Anfang an Thema unserer Firma. Und ich nehme es gleich mal ein bisschen vorweg. Aus meiner Sicht ist es nicht so, dass entweder oder das glücklich Machende ist, sondern beides zusammen ist einfach, ist das Runde und auch das zum Erfolg führende, aus meiner Sicht.
Ja, und auch alle Traderinnen und Trader, die ich kenne, ich kann auch heute mal den Frauenform leider etwas weglassen, weil es meistens Männer sind, aber alle Traderinnen und Trader, die ich kenne, sind natürlich auch langfristige Anleger zeitgleich. Man ist ja immer beides. Aber deswegen kommen wir auch direkt zu dem ersten Frage, die ich an dich habe. Was ist denn für dich konkret Trading? Was machen Trader?
Also Trading ist für mich planvolles Agieren an der Börse. Das ist, hat nichts zu tun mit wie viele Trades oder wie oft kaufe ich oder verkaufe ich, wie lange Zeitabstände pro Tag oder pro Woche bin ich an der Börse aktiv oder sitze ich vor dem Bildschirm, sondern Trading ist in erster Linie mal planvolles Vorgehen. Wie dann die konkrete Ausgestaltung aussieht, welche Instrumente man einbezieht, welche Zeitebenen man verwendet etc., das ist immer sehr individuell. Und muss auch jeder für sich erfahren oder ertesten. Und das ist eigentlich die Grundessenz oder das Wichtigste beim Trading, möglichst schnell zu lernen und möglichst ohne viele Rückschläge zu lernen und zu sehen, welcher Trading-Stil passt zu mir und wo fühle ich mich wohl. Das ist das Entscheidende. Und noch ein kleiner Satz zum Zocken. Ja, Trading wird ja immer oft mit Zocken verglichen. Hat definitiv nichts damit zu tun. Oder Zocker werden wahrscheinlich on the long run definitiv Geld verlieren, während Trader eine gute Chance haben, auch Geld zu gewinnen. Vielleicht nicht von Anfang an, also man muss auch was investieren, wie überall im Leben. Ja, wo man gut werden will oder gut sein will, muss man auch ein bisschen Brain und Herz und Leidenschaft investieren. Aber Zocker, also quasi ist diese Meme-Aktien-Zockerei beispielsweise in GameStop etc., das hat nichts mit Trading zu tun. Das ist einfach nur Zocken, aber der Vorteil ist, Trader fühlen sich auch in solchen Zockereien wohler, beziehungsweise haben eine viel, viel größere Chance, wenn sie in solchen Zockereien planvoll vorgehen, auch mit Gewinn wieder rauszukommen. Viele werden jetzt noch ihre GameStop-Aktien im Hinterkopf haben, die noch im Depot liegen oder andere. Und sie sagen, okay, auch das Verkaufen ist ein planvolles Vorgehen und hat nichts mit Bauchgefühl zu tun. Und drum ist auch ein Trader in derartigen Hypes, ja, die immer wieder mal vorkommen in unterschiedlichsten Bereichen, man denke nur auch an den Cannabis-Hype, ist einfach von Vorteil, weil der Trader planvoll vorgeht und weiß, was er tut und dann auch im Endeffekt eher das Richtige tut, wie der bloße Bauchgefühlszocker.
Dann bleiben wir mal bei genau diesem Thema, also dem Bauchgefühl bzw. der Leidenschaft. Was ist deiner Ansicht nach, was sind mentale Voraussetzungen, die ich mitbringen muss, um im Trading anzufangen? Oder um beim Trading erfolgreich zu sein?
Also aus meiner Sicht gibt es ganz unterschiedliche mentale Voraussetzungen. Also man muss sich natürlich einlassen drauf und man muss sich ausbilden. Ne? Das ist wie überall so, wie ich schon sagte, wo man erfolgreich sein will. Natürlich, und es hängt vom Trading-Stil ab. Wenn ich jetzt im ganz kurzfristigen Zeithorizont, beispielsweise in 1-Minuten-Chart oder im 5-Minuten-Chart permanent kaufe und verkaufe und dann vielleicht auch mit höheren Einsätzen, dann muss ich natürlich mental sehr gefestigt sein und das sollte man auch erst machen, wenn man über Erfahrung verfügt, ja? wenn man gewisse Trading-Stile ausprobiert hat. Wenn ich aber jetzt, und ist meiner Meinung nach auch Trading, einfach mal Gewinne vom Tisch nehme, wenn ich mal die richtigen Aktien mir gekauft habe und die sind gut gelaufen, dann kann ich auch mal 20-30% der Gewinne vom Tisch nehmen und warte auf eventuell hoffentlich wieder besseren Einstieg oder schichte um in Aktien, die noch zurückgeblieben sind, die noch ein niedrigeres KGV haben, je nachdem, welche Wertmaßstäbe ich anlege. Und auch das ist Trading, weil das ist planvolles Vorgehen. Das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt pro Tag 50 oder 100 Trades machen muss. Auch ein Anleger, der meinetwegen im Monat 10 Trades macht, ist ein Trader. Definitiv. Und in den heutigen, wie du schon sagtest, volatilen Zeiten, noch ein Rat von mir, ist es definitiv angesagt, nicht mehr Buy and Hold zu praktizieren, sondern ab und zu auch mal Gewinne vom Tisch zu nehmen, auf neue Einstiegschancen zu warten. Weil Chancen, das ist auch ganz klar, Chancen an der Börse kommen immer wieder. Und man muss keine Aktie, keinem Trend hinterherlaufen. Es gibt immer wieder neue Chancen. Und wenn man mal viele Aktien auch aus dem DAX oder auch international mit vor 10 Jahren vergleicht, dann wird man erkennen, dass der Kurs teilweise unter dem Kurs von vor 10 Jahren notiert oder aber gleich bleiben. Also es war ein Nullsummenspiel über 10 Jahre. Das ist auch die große Gefahr bei Buy and Hold. Drum ist es grundsätzlich nicht verkehrt, auch mal Gewinne mitzunehmen, sich zu informieren, vielleicht gibt es noch bessere Aktien und so weiter. Und dann eventuell auch, wenn ich noch risikoreicher unterwegs bin, weil du gesagt hast, Trading ist auch spekulativ. Klar, ich kann im Trading auch spekulativ unterwegs sein, weil ich auf Aktien oder Indizes auch Instrumente kaufen kann, beispielsweise Zertifikate oder gehebelte ETFs und damit dann eventuell auch noch ein bisschen mehr Gewinn mache, wie mit der bloßen Aktie.
Dann bleiben wir mal ganz kurz noch beim Einstieg. Was rätst du Menschen, die jetzt damit anfangen möchten? Wie können Sie, du hast ja gesagt, die sollen sich informieren und ausbilden vor allen Dingen. Was siehst du da für Möglichkeiten?
Also grundsätzlich ist mal nicht mal so ein Paper Trading mit einem Demo-Konto nicht verkehrt. Ne? Also, dass man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt. Es gibt auch vielfältige Ausbildungsanbieter im Markt, die erste Schritte an der Börse begleiten oder Ratschläge geben, wie man anfangen sollte. Wir haben auch so ein Programm bei uns, bei Stock3, wo wir das Anfängern oder auch Fortgeschrittenen anbieten, dazu zu lernen. Grundsätzlich ist es so, dass es da natürlich auch das ein oder andere schwarze Schaf gibt oder graue Schaf, je nachdem, wie man es benennt. Wenn man in so einem Ausbildungsprogramm schon irgendwelche Dinge wirklich kaufen soll, ja, also wirklich Geld investieren soll, dann sollte man sich sofort wieder von dem Ausbildungsprogramm verabschieden und ein anderes wählen, weil dann ist es nicht seriös. Aber Ausbildung ist wichtig. Das heißt aber auch Marktgeschehen oder die Nachrichtenlage global verfolgen oder zu schauen, was ist für mich ein aussichtsreiches Feld. Wenn ich jetzt Arzt bin und kenne mich beispielsweise vor allen Dingen auch gut in Pharma oder in Biotech aus, dann sollte ich meine ersten Schritte vielleicht in dem Bereich unternehmen und Aktien in dem Bereich kaufen, wo ich besonderes Know-how habe. Also man sollte generell oder ein Ingenieur, ein Hochtiefbauingenieur im Baubereich meinetwegen. Also das sind so die ersten Schritte und dann kann man sich ja vortasten, wo weitere Interessensgebiete sind.
Wenn ich mir jetzt ein Ausbildungsprogramm anschaue, macht es da Sinn, sich auch die Historie der Ausbilder anzugucken, also das danach zu bewerten? Weil, wie du sagst, es gibt ziemlich viel schwarze Schafe in dem Feld.
Also definitiv, wenn jemand irgendwas in der Ausbildung an der Börse anbietet, der selbst erst 2, 3, 4, 5 Jahre am Markt ist, ist zu kurz. Also ich würde so 10 Jahre Minimum ansehen, 10, 15, besser 20 Jahre. Also weil auch Ausbilder und ich genauso bin durch eher nicht so gute Zeiten an der Börse gegangen, auch für mich persönlich. Und das gehört einfach mit dazu. Ne? Das muss man tendenziell teilweise aushalten können. Und diese Erfahrungen kann man dann weitergeben, wenn jemand erzählt, er hat immer nur Gewinne gemacht oder er macht nur jetzt nur Gewinne und in der Vergangenheit hat er nur Geld verdient. Ja, dann ist das auch schon wieder ein Indiz, dass er nicht wirklich an der Börse aktiv ist, sondern nur theoretisches Wissen vermitteln will. Und das ist dann weniger gut, wie wenn ein in der Praxis gelernter Ausbilder dann das theoretische Wissen vermittelt.
Ja, das ist ein guter Hinweis und auch, dass da mehrere Marktphasen dabei sein sollten in der Historie von jemandem. Eine Hosse ist immer leicht. Und jetzt mal zum Zeitaufwand, wenn ich jetzt mal von dem Anfängen absehe, kann ich das nebenberuflich machen, wenn ich einen 40-Stunden-Job habe als Angestellte? Oder ist das braucht nur Zeit?
Die meisten, die Trader, also es gibt ja nur sehr wenige Fulltime-Trader, die ihren Lebensunterhalt mit Trading verdienen, komplett. Das sind dann meistens Leute, die wirklich schon viele, viele Jahre an der Börse sind und ihre Erfahrungen gemacht haben und ihrem System jetzt so vertrauen, dass sie sagen, ich brauche jetzt keinen Job mehr. Das ist aber nichts, was man innerhalb 1, 2 oder 3 Jahren erlernt. Also da sollte man auch realistisch sein. Man muss während dem Job anfangen. Und man muss, ich meine, man liest ja auch seine Bücher über sein Hobby beispielsweise oder übt Sport im Fitnessstudio aus oder geht Skifahren oder joggen. Das macht man ja auch während seinem Job oder während seinem normalen, realen Leben. Und so ist es mit Börse auch. Man muss halt die eine oder andere Minute oder Stunde investieren. Und das kann man auch nach Feierabend machen. Es gibt ab 18 Uhr, gibt sogar spezielle auch Trading Services, auch bei uns, die speziell für den Fall geeignet sind. Und viele, wenn man ehrlich ist, viele machen auch den einen oder anderen Trade, egal ob am Smartphone oder auch live oder auch am Desktop, mal in der Mittagspause oder vor Arbeitsbeginn oder in irgendwelchen Pausen dazwischen. Ne? Man muss ja auch mal im Job mal die eine oder andere Pause machen. Der eine verbringt es in der Cafeteria und der andere halt vor dem Bildschirm und macht mal den einen oder anderen Kauf oder Verkauf. Und das muss ja auch nicht jeden Tag sein. Ne? Man kann ja auch mal was kaufen und schaut dann einmal, zweimal ins Depot und in die Börse. Was macht das? Was macht der Markt gerade? Und man muss ja nicht jeden Tag bei dem richtigen Trading-Stil oder dem richtigen Plan aktiv sein und kaufen und verkaufen wie verrückt. Das ist ja definitiv nicht der Fall und sollte auch nicht so sein.
Es ist ja auch deutlich leichter geworden. Also wenn wir das mal vergleichen mit eben zu den Zeiten des neuen Markts, als es ja so Trading-Buden, nenne ich es jetzt mal, gab, wo man vor Ort mit einer schlechten Internetanbindung saß und weil man es eigentlich auf anderen Geräten ja gar nicht machen konnte und daher auch die Netzverbindung viel zu langsam war. Und heute gibt es für alles eine App und ist in Bruchteilen von Sekunden hat man eine Order platziert.
Ja, wenn ich dran denke, wie das damals war, also wo man noch teilweise ein paar Minuten gebraucht hat, bis man sich das Internet eingewählt hat und dann, man wollte aber unbedingt was verkaufen, dann ist die Verbindung wieder abgebrochen und dann hat man auch in der Bank angerufen und so weiter und so fort. Also das waren noch andere Zeiten. Heutzutage hat man wirklich auch Systeme, von verschiedenen Anbietern, also normale Webseiten, aber auch so Terminalsysteme wie bei uns, das Stocksuite Terminal, wo wir ja wirklich versuchen, auch funktionell und von den Features her, nicht nur im relationellen Bereich, sondern auch von den Features, die Privatanleger den professionellen Marktteilnehmern einigermaßen gleichzustellen. Also das war eigentlich von Anfang an so unser Ziel, auch für eine gewisse Demokratisierung des Börsenhandels zu sorgen, also auch Privatanlegern möglichst zu ermöglichen, so professionell am Markt zu agieren, wie jemand, der sich so ein System für 2000 Euro kauft oder irgendwie so. Ne? Und das war ein Ziel von uns, und da arbeiten wir weiter noch dran und entwickeln laufend neue Funktionalitäten und Features, die es dem Privatanleger erleichtern, an der Börse erfolgreich zu sein.
Ja, das ist eine schöne Mission. Was für Wertpapiertypen hältst du denn für besonders geeignet oder auch für die verschiedenen Lebensphasen eines Traders, einer Traderin?
Also man muss ehrlicherweise sagen, Traders sind tendenziell im etwas fortgeschrittenen Alter, also so ab 40, 45, ne, 45. Wenn so irgendwie die, ich glaube, also meine Interpretation, wenn so die Familienphase ein bisschen gesettelt ist, man hat den einen oder anderen Euro auf der Seite und dann wird man in dem Bereich, möchte sich noch den einen oder anderen Traum verwirklichen, die eine oder andere große Reise verwirklichen oder noch ein Haus oder so. Und man ist alles ein bisschen abgesichert, die Kinder sind ein bisschen aus dem Gröbsten raus oder sind ein bisschen größer. Und dann wird man in dem Bereich verstärkt aktiv. In der jüngsten Zeit, also in dem der Corona-Zeit, wurden natürlich auch, kamen sehr, sehr viele junge Anleger neu an den Markt. Aber das sind jetzt neue Marktteilnehmer, die Interesse zeigen. Das sind noch keine Trader. Also das auch, wenn ich beim Neo-Broker, was weiß ich, 10 Zocks am Tag mache oder 10 Mal für 200 Euro kaufe und verkaufe, dann bin ich bei weitem noch kein Trader. Dann sind das die ersten Schritte an der Börse. Ist auch nicht verkehrt. Ne? So kann man auch Erfahrungen sammeln, ja? Und wenn jemand bei den Meme-Aktien halt dabei war und Geld verloren hat, dann ist das so eine Erfahrung, und dann sollte man aus solchen Erfahrungen halt auch lernen. Also ich glaube, von der Lebensphase, vielleicht gerade in dem frisch Familienvater oder Familienmutter oder Mutter geworden zu sein, und dann hat man, glaube ich, was anderes zu tun, ja? Also da ist man nicht unbedingt an der Börse aktiv, aber so im Studentenalter, wie ich damals, oder aber auch im etwas fortgeschrittenen Alter, wenn man sagt, okay, mich interessiert die globale Welt, mich interessiert, was sich so auf Unternehmensebene, auf Wirtschaftsebene tut, und das will ich verfolgen. Und vielleicht dann auch noch, das lese ich ja sowieso vielleicht in der Zeitung oder im Internet, und zusätzlich will ich dann davon noch ein bisschen profitieren. Dann sind das wunderbare Lebensabschnitte, wo man sich einem neuen Hobby hingeben kann.
Hier ist auch eine ganz passende Frage dazu. Hier möchten Teilnehmer wissen, ob Trading auch für Rentner geeignet wäre.
Ja, absolut. Absolut. Also Trading ist, ich sage ja, die meisten, wirklich sehr, sehr, sehr viele Trader sind im höheren Alter. Und das hört nicht bei 50 oder 60 auf, sondern geht auch 65, 70 etc. Also das ist wirklich der Fall und wirklich auch ja, frappierend, wie erfolgreich der solche ältere Personen auch sind, weil sie vielleicht auch ein bisschen ruhiger sind, weil sie ein bisschen bedächtiger sind, weil sie natürlich auch die Zeit haben, sich zu informieren, weil sie auch selbst schon viel Lebenserfahrung haben und diese Lebenserfahrung auch auf die Börse übertragen können, weil sie vielleicht auch nicht mehr auf so Hypes oder Trends ganz blind reinfallen, sondern auch ein, zweimal mehr überlegen, wie als junger Mensch, was auch ganz normal ist. Also durchaus. Also es ist kein Alt, niemand ist zu alt, um mit Trading zu beginnen.
Wie steht es mit den Instrumenten? Welche Wertpapiertypen, welche Asset-Arten hältst du für geeignet? Für Anfänger, für Fortgeschrittene?
Also Wertpapiertypen, ich glaube, wenn man anfängt und traden will, also viele der Zuhörer haben vielleicht auch schon ETFs im Depot. Ne? Es ist grundsätzlich sinnvoll, ja, auch ETF, auch eine langfristige Wertzuwachs zu setzen. Wenn man jetzt noch speziell, sagen wir mal, ein bisschen kurzfristiger agieren will oder ein bisschen mehr Performance aus dem Markt holen will oder so ein bisschen eine risikoreichere oder spekulativere Variante mit einfügen will, mit 10 oder 20% des Kapitals, ja, bitte nicht mehr, nicht mit dem ganzen Depot zocken oder traden, dann sollte man bei Aktien, kann man bei Aktien beginnen, sehr gut beginnen. Da gibt es dann wieder verschiedene Herangehensweisen. Man kann News Trading machen, also sprich die Nachrichten der Unternehmen oder des Marktes verfolgen und dann sagen, okay, wow, dieses Unternehmen hat jetzt super Zahlen gebracht oder hat eine super Kooperation vermeldet. Da glaube ich, da geht es noch weiter. Oder aber ein ganz wichtiger Tipp ist auch, im eigenen Umfeld zu schauen, also im eigenen Habitus zu schauen, was mag ich gern? Stehe ich auf Adidas-Schuhe? Finde ich die viel besser als alle anderen? Oder welche, auch Familienvater, welche Windelmarke kaufen wir immer für die Kinder? Oder welche Klamottenmarke finde ich besonders gut? Oder welche Medikamente nimmt meine Großmutter? Und so weiter. Da gibt es ja unendlich viele Beispiele, an denen man sich orientieren kann und die man dann auch auf Aktienebene in seinem Depot umsetzen kann. Kaufe, was du kennst oder kaufe, was du gut findest oder selbst gut findest und oft in deiner Umgebung siehst. Und mit Aktien sollte man anfangen und dann Produkte wie Zertifikate oder spekulativere Produkte, Optionsscheine etc. wirklich erst im nächsten Schritt, weil die dann mit Hebel agieren. Also sprich, man kann natürlich mehr gewinnen, aber man kann auch weniger, also kann natürlich auch mehr verlieren. Ja, es ist generell an der Börse so, wo höheres Risiko ist, ergibt sich eine höhere Chance, aber auch andersrum, wo die Chancen höher sind, ist definitiv immer auch das Risiko höher.
Jetzt ist ja die Sache, dass ich eine Aktie kaufe, die Dinge herstellt, die ich kenne, die mir vertraut sind, die ich mag, auch was aus dem Buy-and-Hold-Universum kommt. Wann setzt das Trading ein? Wenn ich dann sage, ich verfolge das Unternehmen und gucke, wann sich der Kurs bewegen könnte oder setze ich Technik ein, wie wäre so dann dein Vorgehen?
Genau, also für den Einstieg, also wenn ich jetzt so eine Aktie habe, dann muss ich natürlich schauen, wann kaufe ich. Und der Einstiegszeitpunkt ist natürlich, lässt sich gut bestimmen, erstmal fundamental, wenn ich sage, okay, die Fundamentalkennzahlen sind günstig, es kam eine gute Meldung, die letzten Zahlen waren gut, dann ist das schon mal positiv, Haken dahinter. Für den richtigen Einstiegszeitpunkt viel wichtiger ist noch die Charttechnik. Also ich sollte mir schon auch den Chart anschauen und die Konstellation anschauen, ist der Kurs, läuft der Kurs gerade gegen den oberen Widerstand? Ne? Dann ist die Chance groß, dass der Kurs abprallt nach unten und ich günstige Einstiegskurse bekommen könnte. Oder andersrum, ist er gerade zurückgelaufen und prallt gegen den Widerstand, dann ist es ein super Einstiegszeitpunkt. Also so Grundkenntnisse in der Charttechnik, gerade für das Timing, wann kaufe ich? Und auch wieder, wann verkaufe ich, sind sehr sinnvoll. Und ich finde auch sehr positiv, oder ich würde auch dazu raten, immer in Tranchen einzusteigen. Also nicht immer alles auf eine Karte zu setzen, sondern vielleicht mal ein Drittel, wenn ich denke, okay, jetzt ist charttechnisch auch ein guter Zeitpunkt, ein Drittel. Und dann, wenn ich in der Richtung bestätigt bin und es läuft positiv für mich, dann kaufe ich noch ein zweites Drittel. Oder aber, wenn es nochmal einen deutlichen Rücksetzer gibt bis an die nächste charttechnische Unterstützungsmarke, dann kaufe ich dort das zweite Drittel. Also so, also das ist wieder dieses planvolle Vorgehen und dann bin ich aus meiner Sicht ein Trader, weil ich nicht einmal was kaufe und dann in 10 Jahren wieder drauf schaue und dann erstaunt feststelle, ups, der Kurs ist noch genau wie vor 10 Jahren mit großen Schwankungen. Ich war schon mal 100% im Plus und dann war ich mal 50% Minus und jetzt steht er genau wieder da wie vor 10 Jahren. Also dann hat es mir nichts gebracht. Also sollte ich da aktiv, planvoll vorgehen an der Börse und dann bin ich schon im Trading.
Dann nochmal eine Frage hier auch von einem Teilnehmer zu den Anlagetypen, sind ja keine Klassen. Also wenn ich jetzt sage, du sagst Aktien vor allen Dingen für Einsteigerinnen und Einsteiger. Und wenn ich mich dann weiterentwickle in meiner Trading-Karriere, kann ich auch gerne mal was mit Hebel nehmen. Jetzt gibt es ja auch ETFs mit Hebel. Jetzt ist aus deiner Sicht ein ETF, der nicht gehebelt ist, wahrscheinlich zu bewerten wie eine Aktie, oder? Vom Profil her, vom Risikoprofil für mich als Einsteigerin.
Genau, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Also ETF ist vielleicht sogar noch bisschen risikoaverser, weil er eben viele Aktien beinhaltet oder also quasi eine andere Breite abdeckt. Bei einer Einzelaktie habe ich natürlich noch das Einzelaktienrisiko. Wenn diese einzelne Aktie eine schlechte Nachricht verkündet, womit man nicht rechnen kann, dann sinkt die Aktie vielleicht 10%. Diese Chance, dass ein ETF an einem Tag 10% nach unten geht, habe ich natürlich nicht. Aber ich habe bei einer Aktie natürlich wieder viele andere Vorteile, dass ich zum Beispiel mir eine Aktie raussuchen kann, die 6% oder 5% Dividendenrendite im Jahr bringt und somit auch wieder eine Absicherung habe gegen vielleicht eine bisschen schlechtere Börsenphase. Also da gibt es Vor- und Nachteile und aus meiner Sicht ist es nicht entweder oder, sondern man sollte beides machen oder mehrere Dinge machen und generell auch niemals eine Aktie kaufen oder einen ETF kaufen. Man sollte immer die Eier in verschiedene Körbe legen, denn ich kann nicht, wenn ich zum Beispiel einen Asien-ETF gekauft habe, Asien, super Region, definitiv zukunftsträchtig, aber China greift Taiwan an, dann wird der Asien-ETF definitiv mit Abstand am meisten leiden. Genauso DAX-ETF, naja, DAX ist halt nicht so technologieorientiert und könnte, wenn Technologie en vogue ist, natürlich auch hinter dem Markt zurückbleiben. Also auch im ETF-Bereich durch auf alle Fälle diversifizieren, wie man so schön sagt, also die Eier in verschiedene Körbe legen und das Gleiche ist auch im Aktienbereich der Fall.
Hier möchte jetzt auch jemand wissen, in dem Kontext, in dem wir gerade gesprochen haben, wie du das, die Futures and Options bewertest.
Also Futures und Options sind natürlich, Options sind natürlich, ja, also das sollte man wirklich erst, das sollte man erfahrenen und professionellen Marktteilnehmern überlassen. Future-Bereich ist wirklich risikoreich und man braucht wirklich viel Know-how und auch im Option-Bereich auch um unterschiedliche Optionsstrategien umzusetzen. Also das ist dann schon eine andere Klasse. Also das sollten wirklich Anfänger und etwas fortgeschrittenere Anleger oder Trader die Finger davon lassen.
Ja, auf jeden Fall. Also da gerade da ist eine Ausbildung extrem wichtig. Hier ist eine Frage. Hier sind zwei Fragen, die gehen in dieselbe Richtung, in eine ähnliche Richtung. Einmal, ich fange mal mit der ersten an. Rückblickend auf deine Karriere an der Börse, welches Gewinn-Verlust-Verhältnis ist für dich so maßgeblich? Also wann sagst du, Gewinn nehme ich jetzt mal mit oder wann ist ein Verlust dann zu begrenzen in dem Fall?
Also das hängt auch, wie gesagt, vom Trading-Stil ab. Also grundsätzlich macht man vieles richtig, wenn 51% der Trades im Gewinn landen. Das ist mal das Erste. Man kann auch sogar Gewinn machen, wenn plus 40 oder 45% der Trades im Gewinn landen. Wenn man andere Pläne richtig umsetzt, beispielsweise Gewinne laufen lässt, Verluste begrenzt oder aber das richtige Money Management, ja, also sprich nur begrenzte Einsätze und dann vielleicht auch nach oben skaliert. Also da gibt es auch keine komplette Regel. Und es wird auch immer wieder vorkommen an der Börse, dass man sagt, okay, ich habe eine Aktie, die ist jetzt 50% im Plus, jetzt nehme ich Gewinne mit, vielleicht von 20-30%. Und dann läuft die Aktie weiter und man ist plötzlich 100% mit der Aktie im Gewinn. Und in solchen Phasen sollte man sich auch nie ärgern. Weil ich sagte auch schon mal, es gibt immer wieder Chancen an der Börse. Und nur der Gewinn, den ich in der Tasche habe, ist auch mein Gewinn. Den Gewinn, der im Depot in Aktien ist, das ist Buchgewinn, aber kein realisierter Gewinn. Also sprich, man darf sich nie ärgern, wenn man irgendwas verkauft hat und dann steigt die Aktie weiter oder man ist irgendwo ausgestoppt worden und dann steigt die Aktie plötzlich wieder an. Also das sind Dinge, die muss man einfach, die erlebt man einfach, die gehören zur Börse und der nächste Tag ist ein neuer Börsentag und dann geht's weiter.
Danke dafür. Damit hast du auch die zweite Frage, die sie in eine ähnliche Richtung ging, mit beantwortet. Jetzt möchte jemand wissen, glaubst du an die Markteffizienzhypothese? Und die damit ja heute bedeutet, dass die algorithmischen, vor allen Dingen das algorithmische Trading sofort jede Veränderung mit einpreist. Ist es überhaupt realistisch, im Szenario noch Trading-Gewinne zu machen?
Puh, eine schwere Frage. Also es ist schon so, die Effizienzhypothese, naja, was bedeutet Effizienz an der Börse? Ja, das ist auch die Frage. Algorithmen, natürlich wird auch KI an der Börse immer wichtiger werden. Ne? Also auch die Algorithmen und die künstliche Intelligenz wird immer wichtiger und der Privatanleger hat es tendenziell schwieriger. Aber das war auch schon vor 10, 20 Jahren so. Vor 10, 20 Jahren waren viel weniger Privatanleger an der Börse und viel mehr professionelle Anleger. Und da war das auch ein Haifischbecken. Da war es noch ein größeres Haifischbecken wie jetzt. Jetzt, man darf nicht den Fehler machen, sich mit professionellen Marktanlegern oder Algorithmen messen zu wollen. Man muss auf sich schauen, man muss seinen Tradingplan umsetzen. Und es kommt auch mit der zunehmenden Präsenz an der Börse, kommt auch die Erfahrung. Und man kann durchaus auch mit solchen Trends, die von CTAs losgestoßen werden oder von anderen automatischen Programmen, kann man auch mitschwimmen. Ne? Ist auch eine Möglichkeit. Also man kann auch von derartigen Entwicklungen profitieren. Und wenn ich es mal so sagen darf, also wir arbeiten auch oder wir planen natürlich auch KI einzusetzen. Also es gibt durchaus die ein oder andere Möglichkeit, wo auch Privatanleger mit den neuen Möglichkeiten, die sich auftun werden, eine bessere Performance erzielen können und profitieren können. Und das ist wie immer, also wo es neue Entwicklungen gibt, verändern sich Chancen und Risiken, aber dass es immer Chancen und Risiken gibt, das bleibt halt bestehen. Und mit dem muss man leben. Und vor allen Dingen an der Börse.
Also dann schon mal vorweg jetzt meine Empfehlung. Auf jeden Fall lohnenswert, mal bei Stoxx3 reinzuschauen und sich mit dem Angebot da vertraut machen, insbesondere auf die spannenden Weiterentwicklungen, die sicherlich noch kommen.
Kommt einiges.
Wenn wir Sie jetzt noch Fragen an Robert haben, das ist genau der Moment, sie zu stellen. Ansonsten würde ich dich auch um einen kleinen Ausblick bitten, den du ja schon ein bisschen jetzt gegeben hast, aber darüber hinaus, was meinst du, wo wird sich das hinentwickeln?
Du meinst die Börse?
Ja, und ja, oder das Trading an sich.
Also gerade jetzt, also ich bin fest davon überzeugt, dass die Märkte volatil bleiben. Ich glaube, es ist immer weniger Leute trauen sich zu sagen, die Börse steigt oder fällt. Es hängt von so vielen Parametern ab. Und wenn man jetzt sieht, in welcher Zwickmühle auch die Notenbanken sich befinden, die in den letzten Jahren ja immer Garant für die steigenden Börsenkurse waren, dann bin ich noch unsicherer, ob das tendenziell immer nur bergauf gehen kann. Wenn man dann noch die geopolitischen Verhältnisse mit einbezieht und auch weitere Dinge wie Energieproblematiken für Unternehmen, gerade in Deutschland mit der Chemieindustrie und so weiter. Also es gibt aus meiner Sicht wahnsinnig viele Risikofaktoren, die aber auch Chancen beinhalten, ne, gerade an der Börse. Drum traue ich mich schon zu sagen, dass es definitiv volatil bleiben wird und man mit dem Trading auf der richtigen Seite steht. Also sprich mit planvollem Vorgehen an der Börse und auch mal auf einen Chart schauen, ist es der richtige Zeitpunkt jetzt zu kaufen oder sollte ich jetzt mal nicht auch ein bisschen was verkaufen, also nicht zu gierig werden, nicht zu denken wie in neuen Marktzeiten oder in dem Tech-Hype eigentlich einfach irgendwie blind Aktien zu kaufen und dann habe ich in 6 Monaten oder einem Jahr 100%. Wird es auch wieder geben, solche Trends, aber es wird schwieriger und volatiler und man muss schon jetzt nicht mehr buy and hold nur jedes Jahr einmal ins Depot schauen, sondern ich rate schon zumindest jeden Tag oder jede Woche einmal ins Depot zu schauen und vor allen Dingen auch die Entwicklungen, die aktuellen Entwicklungen weltweit aktiv zu verfolgen und sich darüber Gedanken zu machen.
Da muss man aber auch Lust drauf haben. Also wir raten Einsteigerinnen immer, versuchen denen die Angst zu nehmen und sagen, es ist schon völlig okay, wenn man da nicht so oft reinschaut. Aber in der Tat, das ist dieser ganz, ganz große Unterschied, über den wir heute hier ja auch sprechen. Also lieber buy and hold als gar nichts. Aber wenn man Lust hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen, kann man ja auch taktisch aktiv werden.
Absolut, Buy and Hold kann man wunderbar auch mit ETF-Strategien umsetzen, ja, oder auch man legt sich 2, 3 Dividendenaktien noch mit dazu, die wirklich größer sind, in einem guten Index sind, schon lange am Markt sind, gutes Geschäftsmodell haben, definitiv. Wenn man ein bisschen mehr haben will, wenn man vielleicht auch Spaß daran findet, an der Welt, also quasi die Welt spiegelt sich an der Börse, wenn man das umzusetzen, dann kann man auch ein bisschen aktiver werden. Aber ich rate jedem, aktiver zu sein, weil wenn man ehrlich ist, also auf Versicherungen hat ja auch keiner Spaß. Ne? Aber jeder hat welche. Und das geht ja mit anderen Dingen auch so. Und ja, es ist nicht so verkehrt, wenn man auch ein bisschen auf seine Altersvorsorge schaut, beziehungsweise mit seinem Geld ein bisschen haushaltet. Alles auf dem Bankkonto liegen zu haben, ist zum Beispiel der größte Fehler in Zeiten Inflation, die wahrscheinlich nicht so schnell wieder weggehen wird. Also ist es eigentlich am besten, jetzt schon anzufangen, aktiv auch in Sachwerte zu investieren, wenn man nicht jedes Jahr 5 oder 10% Realverlust oder Verlust hinnehmen will auf sein Geld. Also es gibt so viele Argumente, die für die Börse sprechen, auch so viele Argumente, die für Aktien sprechen, ETFs und auch Trading. Darum nochmal mein großer Appell, sich dann darüber zu informieren und aktiv zu werden und natürlich auch gerne bei stocksfree.com.
Ja, ich habe noch zwei Fragen jetzt hier, die würde ich gerne noch dran nehmen. Magst du mal kurz Bonus- bzw. Discount-Zertifikate bewerten für Einsteiger, ob die geeignet sind oder ob das schon zu kompliziert ist aus deiner Sicht?
Nein, kompliziert. Also wenn jemand sich die Beschreibung der Produkte durchliest und versteht sie, dann ist es nicht so kompliziert. Und Discount-Zertifikate sind natürlich auch eine Alternative zu Aktien, wo man mit einem Discount einsteigt. Man kann auch beides mischen. Ne? Und auch Bonuszertifikate haben ihre Vorteile. Also das Zertifikate-Universum, also ich bin Fan von Zertifikaten, weil man eben ganz unterschiedliche Marktsituationen bezogen auf Indizes oder auch auf Aktien oder Einschätzungen mit unterschiedlichen Zertifikaten abbilden kann. Aber der ganze Zertifikatebereich ist natürlich ein Bereich, in dem man sich auch erstmal einlesen muss und sich damit beschäftigen muss. Vor dem ganzen Zertifikate-Thema kommt eigentlich Aktien. Wenn man schon im Aktienbereich unterwegs ist und man ist ein bisschen an der Börse und will sich zusätzlich einen Schritt weiterentwickeln, dann sind natürlich Discount-Zertifikate und Bonus-Zertifikate definitiv eine sehr, sehr gute Möglichkeit, vielleicht ein bisschen Risiko rauszunehmen in gefährlicheren Zeiten oder aber auch bei dem einen oder anderen vielleicht sogar noch einen Bonus obendrauf zu verdienen.
Also das ist noch eine Ergänzung von mir, wer jetzt hier dabei ist und das gerne machen möchte, sich in diese Zertifikatewelt einlesen, wie das Robert gerade empfohlen hat. Wir haben noch eine Kiste voll, würde ich es jetzt mal nennen, etwas lapidar, an Zertifikate-Handbüchern. Das sind wirklich sehr große, sehr umfangreiche vom DDV, also dem Verband der Zertifikate-Emittenten, herausgegebene Fachbücher. Wer eins haben möchte, schicke ich gerne kostenlos zu, einfach auf meine Mail mit der Aufzeichnung zu dieser Session eine Mail zurückschreiben. Und noch eine letzte Frage an dich persönlich, Robert. Möchtest du uns vielleicht ein Trading-Beispiel aus deiner Vergangenheit mit uns teilen, was du besonders gelungen fandst oder was für dich vielleicht auch so deine liebste Erinnerung ist?
Die liebste Erinnerung. Also ich kann vielleicht mal die liebste vielleicht nicht im Nachhinein. Die liebste war ziemlich lang dann nicht so liebe Erinnerung. Aber ich habe, glaube ich, 2001 oder 2002 damals auch in dem Markt, der dann 3 Jahre bergab ging. Also wir haben unser Unternehmen gegründet 2000 und dann ging es erstmal 3 Jahre bergab. Also wir mussten uns gleich am Anfang mal durch eine sehr schwierige Zeit durchkämpfen, was sehr viel Durchhaltevermögen benötigt hat. Ich habe damals, ich weiß nicht mehr genau das Jahr, aber ich habe damals Ballard Power gekauft, war dann wirklich super im Gewinn. Ja, also durchaus auch, glaube ich, 200-300%. Habe dann die Augen nicht mehr drauf nicht mehr drauf geschaut und habe gedacht, okay, es läuft schon so weiter. Und dann hatte der Wasserstoff-Hype eben sein Ende. Und dann war das bei mir im Depot lange Zeit eine Depotleiche. Und ich habe es einfach liegen lassen, weil ich mir gedacht habe, okay, puh, jetzt ist es auch nicht mehr wert, dass ich es verkaufe. Ab und zu soll man das trotzdem machen, aber ich habe es da nicht gemacht. Und irgendwann, wie jeder weiß, kam der Wasserstoff-Hype halt zurück. Und das schwemmte Ballard Power und alle anderen in noch viel ungeahntere Höhen. Und ich bin damals also ganz, ganz niedrig eingestiegen. Und diesmal war ich so gescheit und habe aus meinen Erfahrungen gelernt und habe dann auch verkauft. Nicht ganz am Hoch, aber doch relativ hoch. Und somit hat sich, sage ich mal, eine Depotleiche dann noch zu einem absoluten Highflyer entwickelt. Also auch solche Geschichten schreibt die Börse und da kann ich definitiv auch unzählige erzählen, aber Das wäre vielleicht mal sogar ein Format für einen eigenen Podcast oder irgendwie sowas. Aber ja, also das ist so eine Story. Keine reine Erfolgsgeschichte erst im Nachhinein, aber auch eine Geschichte, die zeigt, dass man lernen muss und dass man dazulernen muss und dass man auch niemals auslernt an der Börse. Das ist wie im normalen Leben.
Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du deine Zeit und mit uns geteilt hast und deine Insights, diese doch sehr spannende Materie. Und allen, die jetzt hier dabei sind und die Lust haben, sich mit dem Trading zu befassen, sei wirklich wärmstens ans Herz gelegt, mal bei Stock 3 vorbeizugucken.
Ich habe mich gefreut. Hoffe, ich habe dem einen oder anderen einen kleinen Tipp geben können oder habe den einen oder anderen vielleicht auch bewegt, sich ein bisschen aktiver mit Börse zu beschäftigen, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Trading. Also wir sind gerne behilflich bei Stock3.com und mit unseren Services weiterzuhelfen und an die Hand zu nehmen. Und ja, hoffe, es hat Spaß gemacht, auch den Zuhörern. Mir hat es auf alle Fälle sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Danke dafür.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.